Deutschlandfunk. Der Tag.
Oddio! 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 Oddio santo!
Das sind wirklich Bilder, die Gänsehaut machen. Als ich mir die gestern zum ersten Mal angeschaut habe, gesehen habe, wie da ein Riesenstück der Brücke in Genua einfach so wegkracht, da war sofort klar, das kann für viele Menschen nicht gut ausgegangen sein. Da war dieser Überlebende hier einer der wenigen, die so viel Glück hatten. Er erzählt also, wie er nach Genua gefahren ist. Und als er dann über die Brücke ist, hat er plötzlich gesehen, dass sie vor ihm zusammenbricht. Und auch sein Auto ist mit ihm nach unten gestürzt. Er ist dann mit dem Auto aber irgendwo hängen geblieben. Er weiß nicht ganz genau wo und ist deshalb nicht ganz nach unten gefallen. Ja, und nach unten, das sind mehr als 40 Meter in die Tiefe, zusammen mit tonnenschweren Betonteilen der Brücke. Die Zahl derjenigen, die das nicht überlebt haben, die steigt weiter. Bergungsarbeiten, auch die gehen weiter und die Aufarbeitung natürlich auch. In einem Land, in dem viele Teile der Infrastruktur schon seit Jahren ziemlich marode sind. Das ist kein Geheimnis. Aber auch in Deutschland, da ist in Sachen Brücken noch viel Luft nach oben. Eine davon, die habe ich hier direkt vor der eigenen Haustür. Lasse ich mir mal exemplarisch erklären, ob ein Szenario wie in Genua hier ausgeschlossen ist. Und dann kommen wir noch zu einem ganz, ganz düsteren Kapitel der katholischen Kirche. Hunderte Täter, tausende Opfer, vergewaltigt und missbraucht, systematisch vertuscht über Jahrzehnte und jetzt aufgedeckt in den USA. Da frage ich mich einmal mehr, wie viele Fälle da noch im Verborgenen liegen und wo sind die Wurzeln dieses Übels? Der Tag am 15. August. Und ganz pfiffige Hörer, die werden es mitbekommen haben. Ich bin Sarah Zerback, auch wenn in der letzten Episode Frau Büsker angekündigt wurde. Tja, da hat sich das Dienstplan-Karussell einfach nochmal lustig weitergedreht. So ist das manchmal. Es ist wie so oft. Da muss erst was passieren, bis ein Problem mal wieder auf dem Radar landet. Jede achte Brücke in Deutschland ist marode, habe ich jetzt gelernt. Bevor aber alle denken, dass die einem jetzt direkt unterm Hintern wegbröckeln, so schlimm scheint es laut Experten wohl nicht zu sein. Sie müssen halt dann bald mal ersetzt werden. Auch in NRW muss ordentlich saniert werden. Da gibt's immerhin 10.000 Brücken. Und da fällt auch nicht Leverkusenern wie mir sofort die Rheinbrücke ein. Das ist nämlich mit Abstand die schlimmste. Moritz Küpper ist jetzt bei mir, unser Mann in NRW. Moritz, bin ich die Tage noch drüber gefallen? Sollte die nicht eigentlich mal abgerissen werden?
Ja, soll sie auch immer noch. Aber erstmal muss sie natürlich neu gebaut werden. Aber das können wir, und da sind wir natürlich schon mitten im Thema, das ist natürlich eine Sache, die lange dauert. Jetzt ist sie gerade erstmal gesperrt, das hast du ja bestimmt auch gesehen, wenn du da lang gefahren bist. Da sind dann extra sozusagen große Schilder, Ampeln etc. Die Fahrbahn ist auch verengt, damit eben keine LKWs auch wirklich nicht da drüber fahren.
Also gesperrt für LKWs, die
genau,
schwer
für LKWs,
sind.
Für den Schwertransport. Im Übrigen auch, das ist eine ganz lustige Anekdote, für den Dienstwagen des Ministerpräsidenten. Bei Hannelore Kraft war es auch schon so, der Wagen ist ja gepanzert, damit ist er schwerer als 4 Tonnen und darf da nicht rüberfahren. Also das ist auch eine Geschichte. An der Stelle über den Rhein kommt der NRW-Ministerpräsident, in dem Fall Armin Laschet, auch nicht
mehr. Der nimmt sich ein Bötchen.
Muss er. Oder er muss eben, wie viele andere LKWs, dann eben auch einen Umweg fahren. Da sind wir dann auch wieder mittendrin in der Thematik. Das führt dann anderswo zu Belastungen etc. Insofern, das ist natürlich ein Problem. Ein anderes Problem ist, das ist mir auch schon häufig passiert, dass einem da dann auf der Autobahn, auf der Standspur ein LKW rückwärts entgegenkommt, weil dann diese Fahrer entdeckt haben, oh, da darf ich ja nicht drüber, und scheuen die Strafe und dürfen und können ja mittlerweile auch nicht weiter, und dann setzen die einfach rückwärts auf dem Standstreifen zurück. Also das war und ist punktuell immer noch ein ernsthaftes Sicherheitsproblem. Insofern, das Thema ist groß und größer.
Ja, super gefährlich. Und was ich jetzt auch in der Vorbereitung gelesen habe, also nicht alle fahren rückwärts, es fahren auch immer wieder LKW einfach trotzdem drüber, ne?
Ja, wenn sie da noch durchkommen. Das ist ja mittlerweile schon verengt worden. Leverkusen ist übrigens ja nicht die einzige Brücke hier in NRW. Erst kürzlich hat das Landesbetrieb hier Straßen NRW Zahlen bekannt gegeben, nachdem knapp 2/3 der Brücken an Autobahnen und Bundesstraßen eben erneuerungsbedürftig sind. Also das ist jede Menge. Und in Leverkusen, wenn wir da jetzt nochmal kurz bleiben wollen, da ist jetzt Ende letzten Jahres der Spatenstich erfolgt, einfach um mal ein Gefühl für die Zeit da letztendlich zu kriegen. Bis Ende 2020 soll diese erste Hälfte fertig sein und dann bis Ende 2024 die zweite. Sprich, das wird noch lange dauern, und erst dann, Das war ja deine Eingangsfrage. Dann wird die andere abgerissen, die alte.
Aber ich meine, gut, ich kenne mich jetzt nur so überhaupt nicht aus. Aber irgendwo hat man doch ein mulmiges Gefühl. Die haben das jetzt auf dem Schirm. Es wird ja auch irgendwie kontrolliert. Aber man weiß, diese Brücke muss eigentlich abgerissen werden. Ist das denn sicher jetzt für mich als Normalo, da drüber zu fahren?
Ich fahre da ja auch mehr oder weniger täglich drüber. Ich würde schon sagen, ja. Das haben wir ja auch in der aktuellen Berichterstattung ausgelöst, eben ja durch diese Italien-Geschichte gelernt, dass das System hier in Deutschland, wie kontrolliert wird, sehr engmaschig ist und das dann auch sofort gesperrt wird. Ja, kann man sich darauf verlassen? Ich meine, hierzulande in Köln beispielsweise ist auch das Stadtarchiv eingestürzt. Ne? Also insofern, das kann passieren. Und fühlt man sich da wohl, dass man sagt, ja, LKWs dürfen eigentlich nicht und dann fährt ab und an doch nochmal ein LKW drüber. Mhm. Da muss man dann auf die Behörden, auf die Sicherheitsbehörden in dem Fall, also beziehungsweise die Leute, die das einschätzen können, vertrauen. Vielleicht nur mal kurz, diese Brücke stammt ja aus den
60ern
auch, genau, mehr als 50 Jahre alt. Die Autobahn 1 führt da ja drüber. Und einst war diese Brücke für 40.000 Fahrzeuge pro Tag konzipiert. Und jetzt sind es mittlerweile mehr als dreimal so viel, also mehr als 120.000 Fahrzeuge pro Tag. Das zeigt einfach auch, welche Belastung diese Brücke aushalten muss. Und dann ist deine Frage nach der Sicherheit natürlich ja berechtigt.
Ja, klar. Also waren da auch die deutschen Ingenieure jetzt nicht visionärer als die Italiener? Da war es ja auch so, ne, dass man natürlich damals noch nicht abschätzen konnte.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man das gewusst hätte, dann hätte man sicherlich anders reagiert. Im Übrigen, das ist ja auch ganz interessant, habe ich jetzt auch gelernt im Zuge des Ganzen, dass es da eine Art Ost-West-Gefälle gibt. Und das ist ja letztendlich auch logisch, denn im Zuge der Wiedervereinigung und der Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten ist es wohl im Osten so, dass die Situation da deutlich besser ist, weil die Brücken einfach neuer sind. Und im Westen, und das ist ja dann meistens oder häufig Nordrhein-Westfalen, da sind dann eben die maroden Brücken. Und das merkt man im Alltag auch. Eben wie gesagt, nicht nur in Leverkusen, sondern Ende Juli war jetzt in Duisburg beispielsweise auf der A40 auch über den Rhein eine Brücke mal wieder für eine ganze Woche gesperrt. Und das führt dann natürlich im Verkehr direkt zu Situationen, lange Wartezeiten, Umwege etc. Das sind dann schon Belastungstests.
Klar, da muss man vielleicht aber natürlich nochmal ganz klar sagen, besser Stau als Abstürzen. Ne? Ist natürlich immer die bessere Alternative. Jetzt wird sich da ja gerne mal bei der Schuldfrage so gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. Ne? Zum Beispiel Richtung Bund, da sagt man, ach, die hätten mal mehr Geld locker machen müssen, ne? Dann hätten wir hier auch mehr investieren können. Oder wie in Italien eben, da ist Brüssel schuld. Dabei ist jetzt in Italien rausgekommen, viel von dem Geld, was Brüssel eigentlich für Infrastrukturprojekte in Italien locker gemacht hat, ist in Italien gar nicht abgerufen. Wie ist denn das so in NRW? Da gibt es ja eigentlich auch Geld vom Bund.
Ja, ne? Genau. Also genau, die Zuständigkeit, du hast es angesprochen, bei der Leverkusener Autobahnbrücke ist es beispielsweise der Bund. Das sind Bundes Sachen. Auf der anderen Seite ist dann auch ein Land bzw. die Kommune gefragt. Aber du sprichst einen ganz guten Punkt an. Der war hier auch Thema im Landtagswahlkampf vor einem Jahr. Da hat die CDU das in ihrem Wahlprogramm auch angeprangert, die maroden Brücken. Jetzt haben wir einen CDU-NRW-Verkehrsminister. Aber nichtsdestotrotz, die Situation ist ja eine längerfristige. Und die ganz einfache Frage, warum hat sich dieses Chaos denn nicht vermeiden lassen, wenn wir wissen, dass das kommt eh? Ja, es ist dieser Mischmasch aus Zuständigkeiten. Und hier war es wohl so, also ich habe da gerade auch nochmal nachgeschaut, dass in der Straßenverwaltung auch lange Zeit Personal abgebaut wurde. Beispielsweise von 2006 bis 2014 sind fast 1.300 Stellen in diesen Planungsabteilen gestrichen worden. Im Übrigen, um das jetzt direkt zuzuordnen, das war ein Zeitraum, in dem waren CDU und FDP, aber auch SPD und Grüne jeweils mal an der
Regierung. Haben sie alle ein bisschen schuld.
Also, genau, da sind alle dann von betroffen. Aber demzufolge oder die Folge davon war, dass eben für Straßen- und Brückensanierung das Geld, das der Bund dafür für Nordrhein-Westfalen bereitgestellt hat, teilweise gar nicht abgerufen werden konnte, da es eben keine fertigen Pläne gab. Dem will man jetzt entgegenwirken. Es gibt den neuen Verkehrsminister, so neu ist er auch nicht mehr, Hendrik Wüst von der CDU, habe ich ja gerade angesprochen. Der hat so ein Infrastrukturpaket geschaffen. Damit soll das alles schneller machen, engere Planung, Kontrollen schneller fertig. Es soll einen strafferen Terminplan geben, beispielsweise Arbeitszeiten rund um die Uhr und 7 Tage die Woche. Ne? Das sind so alles Ideen. Nichtsdestotrotz, so eine Brücke, ich habe es ja eingangs gesagt, beispielsweise die Leverkusener Autobahnbrücke, sowas zu bauen, da denkt man nicht in Tagen, Wochen, Monaten, sondern eben in Jahren.
Gut, können wir alle nur hoffen, dass dann doch die große Mehrheit der Experten recht hat und da in der Zwischenzeit nichts passiert. Dann nochmal die Frage, bisher ist ja noch keine Brücke in NRW einfach so eingekracht, ne?
Nach meinem Kenntnisstand nicht. Es gab natürlich immer mal wieder Konstellationen. Also im Rhein ist da mal ein Schiff gegengefahren, da musste die gesperrt und gecheckt werden. Es gab Unfälle, Brände auf der A57 beispielsweise, da waren die dann auch lange gesperrt. Und das führt natürlich immer wieder zu Stau, wenn da Sanierungsarbeiten gemacht werden. Aber das ist, du sagtest es ja schon, das ist der Ärger der Verkehrsteilnehmer. Die sollten dann auch mal überlegen, ob sie nicht eher umsteigen können vielleicht. Aber passiert richtig, ist meines Wissens nach nichts.
Ist dann wieder ein anderes Thema für einen Denkanstoß. Dank dir, Moritz.
Gerne.
We saw Catholic priests weaponizing their faith.
Katholische Priester nutzen ihren Glauben als Waffe, als Mittel für Missbrauch, während Bischöfe, Monsignores, Kardinäle das vertuschten.
Ich finde, hier bringt es der amerikanische Staatsanwalt ganz gut auf den Punkt. Über Jahrzehnte haben katholische Priester, also in den USA, mehr als 1000 Jungs und Mädchen begrapscht, vergewaltigt auch. Über 300 Tätern wurde das jetzt nachgewiesen in einem Bericht, wie es ihn so in den USA so umfassend noch nie gegeben hat. Auf 1400 Seiten ist dieser Kindesmissbrauch dargelegt. Muss man auch erstmal so sacken lassen. Da kann ich jetzt drüber sprechen mit einer Kollegin, die sich mit dem Thema ganz oft beschäftigen muss, aus beruflichen Gründen. Christiane Florin aus unserer Redaktion aus Religion und Gesellschaft. Hallo Christiane.
Hallo.
Also mich hat das wahnsinnig erschüttert, als ich das gehört habe, muss ich ehrlich sagen. Dich auch noch?
Ja, mich erschüttert jeder einzelne Fall. Jetzt reden wir von 1000 und es sind eben keine Fälle, sondern es sind ja Menschen, es sind Kinder. Und ich muss sagen, bei mir ist da keine Routine eingekehrt, sondern eher die Frage, schon wieder ein Bericht, schon wieder eine hohe Zahl, schon wieder die Taten und die Vertuschung. Das kennt man aus Deutschland, aus Australien, aus Irland. Chile war vor kurzem noch in der Diskussion. Und ich frage mich eben, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass immer nur das zugegeben wird, was nicht mehr zu bestreiten ist?
Fragst du dich tatsächlich auch noch?
Also ja, ich habe ja auch selbst Kinder, ich bin katholisch, habe mich seit vielen Jahren damit beschäftigt, erinnere mich noch an viele Situationen, wo mir von Vertretern der Kirche gesagt wurde, ach, kümmern Sie sich doch um die Grünen, ja, das ist nur ein sogenannter Missbrauchsskandal oder das ist antikatholische Propaganda. Also das lässt einen schon nicht los und hatte natürlich auch Gespräche mit Opfern. Manche lehnen ja das Wort Opfer ab, aber ich benutze es jetzt mal.
Aus welchem Grund wird das abgelehnt? Erklär vielleicht mal kurz.
Ja, weil es einen so in so eine ganz passive Rolle drängt, weil es auch ja auf Schulhöfen ein Schimpfwort ist, also aus ganz verschiedenen Gründen. Und die einem ja eigentlich übereinstimmend erzählen, dass die Tat selber natürlich traumatisierend war, aber auch die Reaktion manchmal der Eltern, aber immer die Reaktion in der Kirche, dass ihnen nicht geglaubt wurde, dass man nicht ernst genommen wurde und dass in manchen Fällen ja sogar Opfer zu Tätern gemacht wurden, indem dann einfach behauptet wird, ja, du hast dich ja auf den Schoß gesetzt oder hast du dich nicht in dieser und jener Hinsicht falsch verhalten oder beschuldigst du den Herrn Pastor, was denkst du dir dabei? Also diese ganze Gemengelage, die lässt einen nicht los.
Und hast du denn auf die Frage dann nach dem Warum, wie das mit dem Vertuschen auch einfach so systemisch funktionieren kann, hast du da eine Antwort gefunden? Ist es dieses Fassade aufrechterhalten einfach um jeden Preis?
Also die Fassade, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Die Fassade, die hat ja solche Risse, dass man die gar nicht mehr schön und ansehnlich finden kann. Aber ich finde das Wort systemisch sehr wichtig. Ich will damit nicht sagen, wenn die katholische Kirche jetzt ihre Sexualmoral ändern würde, wenn sie den Zölibat aufheben würde, dann gäbe es keine sexuelle Gewalt mehr gegen Kinder. Aber dass es damit zu tun hat oder überhaupt mal zu untersuchen, inwieweit das damit zu tun hat, da fehlt mir schon die ernsthafte Auseinandersetzung.
Weil es da wirklich an die Grundfesten geht.
Ja weil es eigentlich eben, es geht eben nicht nur an die Fassade, sondern es geht an das Verständnis, an das Selbstverständnis der Institution, an die Hierarchie, Gehorsam, Loyalität, Amtsverständnis des Priesters, das ja auch trotz aller Probleme, die Priester haben und die es auch mit Priestermangel gibt, das Amtsverständnis ist eben immer noch ein sehr überhöhtes. Der Priester ist in vielen Gemeinden noch eine Autorität, hat noch viele Möglichkeiten, an Kinder heranzukommen. Und die Autorität wirkt eben ja auch oft so, dass dann Eltern den Kindern nicht glauben. Heute mag sich das geändert haben, heute ist man sensibilisiert, aber die Zeit, über die wir sprechen, war ja nun wirklich eine, in der der Priester noch Autorität hatte, in der er auch, um es etwas negativer zu konnotieren, Macht hat. Also wir reden auch nicht nur über Sex, sondern wir reden ja auch über ein Machtgefälle, das ausgenutzt wird.
Und in diesem systemischen Vertuschen, das fand ich jetzt ganz kurios bei der Lektüre der Berichte, das ist ja, dass die Kirche die Fälle nicht nur selbst dokumentiert hat, sondern eben auch die Vertuschung. Wie ist das möglich? Warum haben die das gemacht?
Ja, weil es im Grunde ein geschlossenes System ist. Also es gibt ja Personalakten, dort wird es oft vermerkt, wenn es Vorfälle in dieser Art gab. Nun muss man auch sagen, es ist auch nicht immer so deutlich dann, wie wir das heute sagen, von sexueller Gewalt geschrieben worden. Man braucht eine gewisse Kenntnis, um das dann auch entschlüsseln zu können. Aber dokumentiert wird das ja für die Personalverantwortlichen, für den Bischof und seit einigen Jahren ja auch für die Glaubenskongregation. Also innerkirchlich ist es schon ganz gut erfasst. Innerkirchlich muss das ja eigentlich gemeldet werden, sogar bis Rom gemeldet werden. Aber wie gesagt, das ist eben ein geschlossenes System. Von außen schauen Sie da ja nicht rein. Und es gibt nach wie vor keine Pflicht, wenn da ein begründeter Verdacht vorliegt, anzuzeigen. Ja, es gibt in Deutschland zum Beispiel Leitlinien, da steht, wenn es einen begründeten Verdacht gibt, sobald es tatsächlich Anhaltspunkte gibt, dann leitet ein Vertreter der Kirche die Informationen an die staatlichen Strafverfolgungsbehörden weiter, aber leitet ist nicht dasselbe wie muss weiterleiten.
Sonst machen die das unter sich selber aus.
Machen die das unter sich selber aus.
Verschieben dann.
Weil das ja auch so ein Wechselverhältnis ist. Wir berichten darüber, wenn ein Fall bekannt wird. Vor 2010 war das ja ein ganz großes Thema. Und ohne diesen öffentlichen Druck wäre ja auch gar nicht der Druck auf die Institution entstanden, überhaupt mal sowas wie Leitlinien anders zu formulieren oder Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Auf der anderen Seite bewirkt aber ja gerade diese mediale Berichterstattung auch, dass man besondere Angst davor hat, dass genau über dieses Thema berichtet wird.
Ja, klar. Jetzt hast du gerade gesagt, die müssen es eigentlich kommunizieren und zwar bis nach Rom. Jetzt im Zusammenhang mit den US-Enthüllungen, da war auch die Rede davon, dass das bis in den Vatikan auch gereicht hat. Was heißt denn das immer bis nach Rom? Bekommt der Papst das dann automatisch auf den Schreibtisch?
Ja, zunächst mal auf jeden Fall bekommt es die Glaubenskongregation auf den Schreibtisch und meistens auch der Papst, weil der Papst ja auch die Befugnis hat, in solchen Fällen zu entscheiden. Und der frühere Papst, Benedikt der 16., der deutsche Papst Josef Ratzinger hat ja am Ende seiner Amtszeit auch mehrere hundert Priester laisiert. Das heißt also, hat die in den Laienstand versetzt, hat das allerdings heimlich gemacht. Das ist erst bekannt geworden nach seinem Rücktritt. Das ist innerkirchlich betrachtet eine Strafe. Von außen betrachtet sagt man ja, okay, und das soll jetzt alles gewesen sein. Man hat Verjährungsfristen verändert. Also es ist schon innerkirchlich etwas passiert, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, das genügt oder damit wird man den Opfern gerecht, sondern es geht immer auch um den Selbsterhalt der Institution und letztlich auch um die Vorstellung, dass die Kirche, die katholische, ja eine göttliche Institution ist und eigentlich insgesamt nicht sündigen kann. Also das klingt jetzt sehr abgehoben, aber das steckt so als theologische Vorstellung dahinter. Und das meine ich eben, wenn ich vorhin von so überhöhtem Amtsverständnis gesprochen habe.
Dass man dann auch nicht denkt, die Justiz kann uns da irgendwas irgendwie reinreden.
Ja, und es ist ja auch ganz interessant, wenn man sich das Kirchenrecht anschaut. Dort ist ja die sexuelle Gewalt an Kindern zunächst einmal ein Verstoß gegen die Zölibatspflicht. Also man vergeht sich sozusagen am Sakrament, an dem, was man versprochen hat. Man sündigt gegenüber der Institution. Also das, was unter weltlichem Aspekt das Wichtige ist, eben an dem Kind hat man sich versündigt. Ja, man schützt das Kind. Das ist innerkirchlich erst zweitrangig. Und das macht es auch, also dieser überhöhte Blick auf die eigene Institution, die sich weltlichen Maßstäben entzieht, das macht es eben so schwierig, dann mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten oder sich von Politikern sagen zu lassen, hier, das und das müsst ihr ändern. Oder auch von Journalisten sagen zu lassen, das und das müsst ihr ändern.
Und da hat sich jetzt unter dem neuen Papst Franziskus nichts geändert? Der ist doch so,
ja,
für Null Toleranz.
Ja, natürlich. Auch schon der Vorgängerpapst Benedikt der 16. hat, oder Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation, hat etwas geändert. Aber man muss sich klar machen, wir reden über Jahrzehnte des Versäumnisses, Jahrzehnte des Wegschauens. Also es gibt sehr, sehr viele Altlasten, und wir reden über eine weltweit tätige Institution. Also in einigen wenigen Ländern ist das Thema überhaupt aufgearbeitet. Deutschland, Irland, Chile, USA, Australien, darüber reden wir ja öffentlich. Aber in großen Teilen dieser Weltkirche ist das noch nicht mal ein Thema. Hm. Wenn man sich vorstellt, Johannes Paul II., der Vorgänger von Benedikt dem 16., der ja nun sehr, sehr lange Papst war, hat einen Missbrauchstäter, das war der Chef einer geistlichen Gemeinschaft, der Legionäre Christi, lange, lange geschützt vor auch innerkirchlicher Strafverfolgung. Und erst als Johannes Paul II. Tot war, ist dann die Kirche gegen ihn vorgegangen. Also wenn man all das bedenkt, da wird einem ja auch klar, wie groß das Ausmaß
sein muss noch,
Ausmaß noch sein muss, dass wir also hier zwar schon über große Zahlen sprechen, aber noch lange, lange nicht über das gesamte Ausmaß.
Auch so ein Podcast ist nicht immer leichte Kost. Das gibt die Themenlage einfach ganz oft nicht her. Und deswegen muss auch über Themen gesprochen werden, bei denen sich einem die Nackenhaare aufstellen. So wie mir heute. Über Feedback freue ich mich trotzdem, genau wie alle anderen hier im Team. Also immer her damit an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Sarah Zerback. Danke fürs Hören und sag Tschüss.